In jedem Kind träumt Gott den Traum der Liebe. In jedem Kind wacht ein Stück Himmel auf. In jedem Kind blüht Hoffnung, wächst die Zukunft. In jedem Kind wird unsere Erde neu. Die Neugeborenen weinen, zu betreten die große Narrenbühne.
Für das ICD-10, also für die internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, ist dieses Kind geistesgestört. Sein Selbst, das Geschlecht seines Gehirns, entspricht nicht dem Geschlecht seiner Fortpflanzungsorgane. Das Kind wird nun als transsexuell bezeichnet und sei deshalb geschlechtsidentitätsgestört, von Geburt an. Genau lautet der Wortlaut im ICD-10 unter F64.0 wie folgt.
Transsexualismus. Der Wunsch, als Angehöriger des anderen Geschlechtes zu leben und anerkannt zu werden. Dieser geht meist mit Unbehagen oder dem Gefühl der Nichtzugehörigkeit zum eigenen anatomischen Geschlecht einher. Es besteht der Wunsch nach chirurgischer und hormoneller Behandlung, um den eigenen Körper dem bevorzugten Geschlecht so weit wie möglich anzugleichen.
In den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie aus dem Jahr 2003 werden folgende Hauptsymptome für sogenannte Geschlechtsidentitätsstörungen genannt.
Der Wunsch, dem anderen Geschlecht anzugehören.
Und
das Unbehagen über das eigene Geschlecht.
Hierunter soll Folgendes verstanden werden.
Bevorzugtes Tragen der Kleidung des anderen Geschlechts oder Nachahmung eines Erscheinungsbildes des anderen Geschlechts. Dringliche und andauernde Bevorzugung der gegengeschlechtlichen Rolle im Spiel oder anhaltende Fantasien, dem anderen Geschlecht anzugehören. Intensiver Wunsch, an den für das andere Geschlecht typischen Spielen und Aktivitäten teilzunehmen. Starke Präferenz von gegengeschlechtlichen Spielkameraden.
Bei Jungen.
Wunsch nach Verschwinden der männlichen Genitalien. Äußerung, dass es schöner wäre, keinen Penis zu haben.
Bei Mädchen.
Abneigung, im Sitzen zu urinieren. Versicherung, dass sie einen Penis hat oder einer bei ihr wachsen wird.
Transsexuelle Kinder werden als Geistesgestörte behandelt. Transsexuelle Erwachsene auch. Aber stimmt das auch? Sind transsexuelle Menschen wirklich geschlechtsidentitätsgestört? Und wenn nein, warum nicht? Gehen wir zur Beantwortung dieser Frage erst einmal etwas zurück. Zurück zur Geschichte des Wortes Transsexualität. Das, was Transsexualität genannt wird, gibt es schon seit es Menschen gibt. Transsexualität gibt es im Tierreich genauso wie bei den Menschen. Doch nun zur Geschichte des Wortes Transsexualität. Das, was als Transsexualität bezeichnet wird, gibt es also schon immer. Nicht jedoch das Wort Transsexualität bzw. die Diagnose Transsexualität. Magnus Hirschfeld ist der Erfinder des Wortes Transvestitismus. Er definierte Transvestitismus wie folgt.
Es ist dies der Drang, in der äußeren Gewandung des Geschlechtes aufzutreten, der einer Person nach ihren sichtbaren Geschlechtsorganen nicht zugehört. Wir haben diesen Trieb als transvestitischen bezeichnet, von trans entgegengesetzt und vestitus gekleidet. Wobei wir gern zugeben wollen, dass mit diesem Namen nur das Augenfälligste der Erscheinung getroffen wird, weniger der innere, rein psychologische Kern. Die stärksten Formen des totalen Transvestitismus finden wir bei denen, die nicht nur ihr künstliches, sondern auch ihr natürliches Kleid, ihre Körperoberfläche andersgeschlechtlich umgestalten möchten. Den höchsten Grad dieser körpertransvestitischen Zwangszustände beobachten wir bei denen, die eine mehr oder weniger vollständige Umwandlung ihrer Genitalien anstreben. Vor allem also ihre Geschlechtsteile nach ihrer Seele formen wollen.
Transsexuelle Menschen nennt Magnus Hirschfeld namens Transvestiten, weil sie die Änderung ihres Vornamens anstreben. Um keine Verwirrung zu erzeugen, sprechen wir im Folgenden jedoch von Transsexualität. Magnus Hirschfeld stellte fest, dass Transsexualität nicht therapierbar ist, eigentlich der Beweis für das Angeborensein von Transsexualität. Dementsprechend versucht Magnus Hirschfeld nicht, transsexuelle Menschen zu therapieren, sondern setzt sich für ihre Rechte ein. So hält Magnus Hirschfeld es für seine Pflicht, transsexuellen Menschen zu verordnen, im empfundenen Geschlecht zu leben und die dem Geschlecht entsprechende Kleidung zu tragen. Gemeinsam mit dem Rechtsanwalt Walter Niemann setzt sich Magnus Hirschfeld dafür ein, dass transsexuelle Menschen die Möglichkeit bekommen, ihren Vornamen ändern zu lassen. Anfang der 20er Jahre dürfen männliche und weibliche transsexuelle Menschen mit behördlicher Genehmigung ihre Vornamen in geschlechtsneutrale Vornamen umändern, zum Beispiel in Alex, Toni oder Gerd. Außerdem erreicht Magnus Hirschfeld, dass sogenannte Transvestitenscheine eingeführt und polizeilich anerkannt werden. In diesen Bescheinigungen wird festgehalten, dass der betreffende Mensch als Männerkleidung tragend bzw. Frauenkleidung tragend bekannt ist. Somit bekommen transsexuelle Menschen erstmals offiziell das Recht, die Kleidung ihres eigenen Geschlechts zu tragen. Während andere Mediziner und Psychologen versuchen, transsexuelle Menschen zu heilen, ist Magnus Hirschfeld bestrebt, dem Wunsch der transsexuellen Menschen nachzukommen, da ihm ja klar ist, dass Transsexualität angeboren und deshalb nicht heilbar oder therapierbar ist. So versucht Magnus Hirschfeld durch die Injektion von Organpräparaten wie Hoden- oder Eierstockextrakten, die Körper von transsexuellen Menschen in die gewünschte Geschlechtsrichtung zu verändern. Ende der 20er Jahre berichtet sein Institutskollege Felix Abraham über die ersten operativen Genitalumwandlungen, die unter der Mitwirkung von Ludwig Levi-Lenz durchgeführt werden. Damals wurde folgende Schrittfolge für transsexuelle Menschen begründet. Erster Schritt, Namensänderung. Zweiter Schritt, Transvestitenschein. Dritter Schritt, Operation. Eine Reihenfolge und Logik, die auch heute, ein Jahrhundert später, noch im transsexuellen Gesetz wiederzufinden ist.
Auch wenn Magnus Hirschfeld als Pionier auf dem Gebiet der Transsexualismusforschung gilt, so begann er einen massiven Fehler, der sich bis heute durch die Logik der sogenannten Sexologie zieht. Zwar stellte Magnus Hirschfeld einiges in Frage, doch bei genauerer Betrachtung eines nie. Magnus Hirschfeld kam nicht in den Sinn, einmal zu hinterfragen, ob ein Mensch, der mit sichtbaren männlichen Körpermerkmalen geboren wurde, dennoch eine Frau sein kann, oder ob ein Mensch, der mit sichtbaren weiblichen Körpermerkmalen auf die Welt kam, nicht vielleicht in Wirklichkeit ein Mann sein kann. Doch hätte sich genau dieser Gedanke einmal gelohnt, denn dann hätte Magnus Hirschfeld nämlich eine schlichte Erklärung dafür finden können, warum manche Menschen äußern, sie seien im falschen Körper geboren. Vielleicht stimmt das ja, dass manche Menschen tatsächlich im falschen Körper geboren werden und die Körpermerkmale somit tatsächlich vom Geburtsgeschlecht abweichen, vorausgesetzt etwas anderes als die Genitalien eines Menschen wären geschlechtsbestimmend. Vielleicht ist unser Gehirn doch geschlechtsbestimmender als unsere Genitalien. Magnus Hirschfeld aber ging dieser Frage nie nach, sondern beschrieb den Wunsch, den Körper zu verändern, als den eigentlichen Wesensgegenstand, als eine Geschlechtsumwandlung. Doch kann das eigentliche Geschlecht eines Menschen durch Änderung der Äußerlichkeiten gewandelt werden? Oder bleibt ein Mensch dem Geschlecht zugehörig, in dem er geboren wurde, und lediglich seine Organe und sein Auftreten in der Öffentlichkeit werden verändert? Schon zur Zeit von Magnus Hirschfeld in der Blüte der Weimarer Republik hätte man wissen können, dass es Männer gibt, die mit einer Gebärmutter geboren werden, sowie Frauen, die mit Penis und Hoden auf die Welt kommen, dass das Geschlecht eines Menschen von seinem Gehirn bestimmt wird.
If you were to meet someone who didn't know you and they said to you, are you a boy or a girl, what would you say?
A girl.
I wasn't jealous before we met. Now every woman I see is a potential threat. And I'm possessive, it isn't nice. You've heard me saying that smoking was my only vice.
Was bin ich? Bin ich ein Mädchen? Bin ich ein Junge? Schaue ich in den Spiegel, so sehe ich einen Jungen. Schaue ich in mich selbst, so sehe ich mich, ein Mädchen. Warum? Wem kann ich erzählen, was in mir vorgeht? Wer wird mir glauben? Ich möchte wissen, was ich bin. Ich möchte, dass man mir hilft, zu verstehen, warum ich im Spiegel nicht mich selbst, sondern einen Jungen erblicke. Was ist nur los mit mir? Bin ich verrückt? Ich würde es ja gerne meinen Freunden und Freundinnen erzählen, aber sie werden mich dann sicherlich auslachen und verspotten. Wie sollen sie auch nachvollziehen können, wahrnehmen können, was ich wahrnehme? oder meine Eltern. Sicherlich werden sie mir nicht glauben. Was dann? Vielleicht geht es ja auch vorbei. Vielleicht bin ich ja nur verwirrt. Vielleicht bin ich aber auch verrückt. Ich konnte bislang keine Erklärung für mein Empfinden entdecken. Alle Bücher, die ich las, von denen ich glaubte, sie würden etwas erklären, erklären nichts. Das, was ich über Transsexualität gelesen habe, stimmt nicht für mich. Ein Transvestit bin ich auch nicht. Ja, was bin ich denn dann? Wem kann ich mich nur anvertrauen? Wem könnte ich vertrauen? Wer würde mir glauben, mich nicht auslachen, mich auch nicht verspotten? Ich glaube, ich bin eine Frau, habe aber eindeutig einen männlichen Körper. Wenn ich Frauenkleidung trage, sehe ich lächerlich aus. Sie werden mich sicherlich auslachen und verspotten, wenn sie mich so sehen. Nein, nein, es geht nicht. Ich muss es verheimlichen. Ich möchte nicht, dass sie über mich spotten oder denken, ich hätte eine an der Klatsche.
Harry Benjamin war ein deutsch-amerikanischer Psychologe und Pionier auf dem Forschungsgebiet der Transsexualität. In den 20er Jahren machte er Bekanntschaft mit Magnus Hirschfeld und dessen Mitarbeiter Arthur Kronfeld. Auch Harry Benjamin sah transsexuelle Frauen nicht als psychisch kranke Männer, wie die meisten Psychiater seiner Zeit, sondern Harry Benjamin erkannte, dass körperliches Geschlecht und Geschlechtsidentität voneinander abweichen können. Um das Leiden transsexueller Frauen zu lindern, begann er Östrogene zu verschreiben und überwies seine transsexuellen Patientinnen zu den besten Chirurgen. Seit 1966 erschienenes Buch The Transsexual Phenomenon machte dieses Thema einer breiten Öffentlichkeit bekannt. In dem Buch The Transsexual Phenomenon schrieb Harry Benjamin unter anderem:
Der dominierende Status der Genitalien für die Geschlechtsbestimmung ist mindestens in der Welt der Wissenschaft in Frage gestellt worden.
Dass es sich bei transsexuellen Frauen wirklich um gebürtige Frauen handelt, war für Harry Benjamin nicht nur bloße Spekulation, sondern Kern der Überlegungen zum Thema Transsexualität.
Wir verwenden in der Sprache immer noch den Begriff des Mannes, wenn ein Hoden und ein Penis existiert, und einer Frau, wenn wir Eierstöcke und eine Scheide vorfinden. Die Genetiker haben uns zu Kenntnissen über das chromosomale Geschlecht verholfen, welches nicht immer gleich wie das anatomische sein muss. Wie viel Unbekanntes wir noch entdecken werden, kann niemand sagen. Sogar der Begriff Transsexualismus kann sich als unpassend erweisen, wenn es sich jemals zeigen sollte, dass ein anatomisch normaler männlicher Transsexueller eine genetische Frau sein kann.
Harry Benjamin war ein Mensch, der sehr weit ging in seinen Überlegungen. Doch stellte er, wie auch Magnus Hirschfeld, nie wirklich in Frage, den Körper als geschlechtsbestimmend anzusehen. Zwar hielt es Harry Benjamin für möglich, dass es Frauen geben könnte, die mit Penis und Hoden geboren werden, doch hielt Harry Benjamin diesen Gedanken, weil unbewiesen, für einen hypothetischen Gedanken.
Auch wenn Harry Benjamin sich sehr weit vorgewagt hatte in seiner Gedankenwelt, so stellte er trotzdem die gängige Ansicht nicht in Frage, den Körper als geschlechtsbestimmend anzunehmen, auch wenn es sich hier gelohnt hätte, einmal genauere Fragen zu stellen. Ist das Geschlecht eines Menschen anhand seiner Genitalien beweisbar? Oder sind im Zweifelsfall andere Faktoren für die Geschlechtsbestimmung aussagekräftiger? Sollte man die Chromosomen als geschlechtsbestimmend ansehen? Gibt es einen angeborenen geschlechtsbestimmenden Faktor? Sind die körperlichen Merkmale vielleicht nur Indikatoren für das eigentliche Geschlecht eines Menschen und im Zweifelsfall andere Sachverhalte entscheidend? Knapp 40 Jahre später stellte der Neurowissenschaftler Eric V. Lane von der Universität Los Angeles in einem Vortrag ganz ähnliche Fragen.
As a geneticist, how do you define sex? Isn't that defined by XX and XY chromosomes? Well, that's a trick question. Now my answer to the question was, well, it's complicated. There are a number of parameters of biological sex. You can talk about genetic sex, that is, looking really at the gene or a handful of genes. You can define sex as presence or absence of the SRY gene. You can view sex or define sex with gonads, whether one has ovaries, one will be a female, or one has testes, one will be a male. male. Now, as you can see, there could be incongruencies already. You could have individuals with testes who are XX, or you could have individuals who are XY yet have a mutation in SRY and don't have any testes. Now, you can, again, make things a little more complicated and look at hormone levels. It's not because individuals have testicles that they will actually, for instance, produce the typically male level of testosterone. So you could define sex saying, well, let's look at just levels of testosterone or levels of estrogens. You could look at internal reproductive structures. You could define females by having a uterus and males having a prostate or an epididymis. You can also define sex as what lots of people define sex. That's just looking at the external genitals, whether one has a penis or vagina or a clitoris. And finally, I've added this category of brain sex because in the recent years, it became increasingly possible to actually look at the anatomy of the brain using, for instance, MRIs and actually determine if a brain has a particular sexually dimorphic, that's different between sexes, structures, and you can basically tell if a brain has more or less of those sexually dimorphic structures and therefore define an anatomic brain sex.
Doch auch bereits in den 60ern hätte man sich diese Fragen stellen können. Wäre Harry Benjamin ein kleines Stück weitergegangen, dann hätte er nicht wie Anfang des 20. Jahrhunderts Magnus Hirschfeld vor ihm ebenso davon gesprochen, dass ein Er eine Sie werden will, dass ein Mensch sein Geschlecht wandeln kann. Wird das Geschlecht eines Menschen durch eine Operation wirklich gewandelt, wenn es einen anderen geschlechtsbestimmenden Faktor gibt, außer dem sichtbaren Körper oder den Chromosomen? Wird das Geschlecht eines Menschen durch eine Operation wirklich gewandelt, wenn das Gehirn geschlechtsbestimmend ist, jedoch nur die Genitalien operativ gewandelt werden?
If you were to meet someone who didn't know you and they said to you, are you a boy or a girl, what would you say?
A girl.
There was a war. Was there a war? Didn't it threaten to be wetting us in our beds? Brother, if it did, and it did, we should thank ourselves for selling all our papers.
Obwohl Harry Benjamin, wie alle ernsthaften Wissenschaftler, der Psychoanalyse skeptisch gegenüberstand, entstand 1979 in San Diego eine psychoanalytisch orientierte Kommission, die sich Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association Incorporated nannte. Inzwischen nannte sie sich um in The World Professional Association for Transgender Health. Die Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association ist und war, wie bereits erwähnt, schwerpunktmäßig psychoanalytisch orientiert. Die Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association vertrat die Theorie, dass Transsexualität ein rein psychisches Problem sei, völlig unbeachtet anderslautender Erfahrungen der früheren Kollegen Magnus Hirschfeld und Harry Benjamin. Untersuchungen und wissenschaftliche Forschung aus den Bereichen Genetik und Neurowissenschaft stellen diese Theorien mittlerweile mehr als in Frage, sodass zumindest wissenschaftlich arbeitende Menschen sagen, ja, es gibt Mädchen, die mit einem Penis geboren werden, und Männer mit Gebärmutter.
Wenn Sie meinen, gibt es Frauen, die mit einem Penis geboren werden, aber im Gehirn anders eingerichtet sind, nicht männlich eingerichtet sind, dann sieht es so aus, dass es zumindest einige solcher Individuen gibt.
So Heiner Meyer-Balburg, Professor für Psychologie und Psychiatrie an der Universität Columbia. Interessanterweise gehört Heiner Meyer-Balburg auch der Harry Benjamin Association an. Seine Ansicht ist jedoch eine Minderheitenmeinung. Die Mehrheit der Harry Benjamin Association hält an dem Begriff Geschlechtsidentitätsstörung für Transsexualität fest. Wäre dies anders, so gäbe es für transsexuelle Menschen heute weit weniger Probleme. Doch leider erreichte die Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association, dass vorwiegend der Begriff Geschlechtsidentitätsstörung in den therapeutischen und diagnostischen Manualen auftaucht, anstelle des bislang üblichen offiziellen Begriffes Transsexualität. Dies ist natürlich das Gegenteil von Harry Benjamins ursprünglichen Überlegungen, das Gegenteil von den Überlegungen, dass es sich bei Transsexualität eigentlich um eine besondere Form der Intersexualität handeln könnte und nicht um eine psychische Störung.
Die Naturgesetze kennen jedoch kein Tabu und Tatsachen bleiben Tatsachen. Intersexualität besteht im Körper als auch im Geist,
schrieb einst Harry Benjamin. Diese quasi Neudefinition des Begriffes Transsexualität durch die Harry Benjamin Association geschah insbesondere in der Zeit des Vorsitzes durch den deutschen Psychoanalytiker Friedemann Pfäfflin. Später erreichte unter anderem Friedemann Pfäfflin sogar, dass der Begriff Transsexualität im Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, kurz DSM, gestrichen wurde. Durch diese Streichung konnte sich nun fatalerweise die Erfindung Geschlechtsidentitätsstörung als einzig zu geltende Sichtweise ausbreiten. Bis heute bemüht sich die Psychoanalyse-Lobby um Friedemann Pfäfflin, Sophine de Becker und Hertha Richter-Abelt von der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung zu verhindern, dass wissenschaftliche Erkenntnisse ihre Theorien als falsch herausstellen könnten.
Magnus Hirschfeld und Harry Benjamin stellten zumindest die Geschlechtsbestimmung anhand körperlicher Merkmale in Frage. Im Gegensatz zu Magnus Hirschfeld und Harry Benjamin festigten Psychoanalytiker wie Friedemann Pfäfflin oder Sophinette Becker jedoch eine Sichtweise, dass es sich bei transsexuellen Frauen um Männer handeln müsse, die sich dem Gegengeschlecht zugehörig fühlen. Sie zweifeln scheinbar, im Gegensatz zu Magnus Hirschfeld und Harry Benjamin, die Geschlechtsbestimmung anhand körperlicher Merkmale nicht an. Sophinette Becker beschreibt beispielsweise noch im Jahr 2004 transsexuelle Frauen als Männer mit Geschlechtsidentitätsstörung und behauptet, es handele sich um eine psychische Störung, die sich erst nach der Geburt entwickele. Eine Geschlechtsidentitätsstörung sei
das Resultat sequenzieller, in verschiedenen Abschnitten der psychosexuellen Entwicklung gelegener, eventuell kumulativ wirkender Einflussfaktoren.
Eine Behauptung, die Sophinette Becker noch im Jahr 2008 vertritt.
Früher hat es mehr Männer gegeben, die Frauen werden wollten. Und inzwischen haben sich die Zahlen in etwa angeglichen. Das heißt, wenn jemand mit so einem Wunsch zu uns kommt, muss man natürlich sehr genau prüfen, was bedeutet das im Einzelfall. Ist das nur ein Mann, der gerne passiv versorgt werden will, oder kann der wirklich als Frau leben? Ist das jemand, die ungern Frau ist, oder kann sie diesen Weg wirklich auf Dauer gehen?
Dass es sich bei transsexuellen Menschen um Menschen handeln kann, die tatsächlich mit gegengeschlechtlichen körperlichen Merkmalen geboren werden, wird von Sophinette Becker und der Lobby der Psychoanalyse bislang weiter geleugnet. Für diese Psychoanalytiker-Lobby scheint es unvorstellbar, dass Jungs auch mit einer Gebärmutter geboren werden können und Mädchen mit einem Penis und Hoden. Diese Sichtweise stellt einen Rückschritt in der Betrachtung von Transsexualität dar. Dieser Rückschritt lässt sich daran erkennen, dass Harry Benjamin und Magnus Hirschfeld Jahrzehnte zuvor zumindest noch die Überlegung zuließen, dass Jungs auch mit einer Gebärmutter geboren werden können und Mädchen mit einem Penis und Hoden. So werden bis heute wissenschaftliche Untersuchungen völlig ignoriert oder bewusst umgedeutet, die helfen könnten zu verstehen, dass Menschen tatsächlich mit gegengeschlechtlichen Merkmalen geboren werden können. Aus der Äußerung einer transsexuellen Frau, welche weiß, dass sie mit gegengeschlechtlichen Körpermerkmalen geboren wurde und die deshalb den Satz äußert, ich bin im falschen Körper geboren, wird von der deutschen Sexologie Folgendes gemacht. Ein Gefühl, im falschen Körper zu stecken. Der Satz, ich bin im falschen Körper geboren, wird so in seinem Wahrheitsgehalt geleugnet und die Äußerung auf eine psychische Störung zurückgeführt. Dass der Satz, ich bin im falschen Körper geboren, wahr sein kann, wird weiterhin von den meisten Vertretern der deutschen Sexologie geleugnet. So behaupten sie, ein Mann könne sich als Frau fühlen, ohne überhaupt vernünftige Erklärungen dafür parat zu haben, was denn das genau heißen soll, wenn ein Mann sich wie eine Frau fühlt. Dass es kein Mann ist, sondern ein Mensch, der als Frau geboren sein kann und sich deshalb auch wie eine Frau fühlt, wird bewusst weiterhin verdrängt.
In allen Kulturen gibt es Menschen, deren subjektives Geschlechtsgefühl, ja, nicht ihrem Körper entspricht. Das heißt, sie fühlen sich im falschen Körper. So ist immer das ist ganz gut ausgedrückt, ja. Also ich habe das Glück, dass ich nicht transsexuell bin. Das heißt, ich fühle mich ganz wohl und gut so als Mann, ja. Und es passt mit meinem Körper zusammen. Und das geht den Betroffenen gerade nicht so, ne?
Der Unterschied zwischen einem Fühlen wie und einem Sein mag vielleicht manchem klein erscheinen, für die medizinischen Behandlungsgrundlagen ist es aber ein entscheidender Faktor. Zur Verdeutlichung der Wichtigkeit dieses Unterschieds zwischen einem Fühlen wie und einem Sein hier einmal folgendes Gedankenspiel. Einem Menschen, der beispielsweise mit nur einem Bein geboren wurde, zu unterstellen, er fühle sich, als ob er mit einem Bein geboren wurde, und diese Aussage zum Produkt einer psychischen Störung zu erklären, wäre fatal. Es wäre fatal, in diesem Satz eine psychische Störung zu sehen, anstatt den Satz als wahre Aussage zu erkennen. Genauso fatal wie einer transsexuellen Frau zu unterstellen, die Aussage, ich bin im falschen Körper geboren, wäre ein Ergebnis einer Geschlechtsidentitätsstörung. Inwieweit hier transsexuelle Menschen theoretischen Überlegungen und Weltbildern einzelner Psychoanalytiker dienen sollen, darf getrost gefragt werden. Denn wissenschaftliches Vorgehen sieht anders aus. Wissenschaftliches Vorgehen nimmt die Aussage eines Menschen ernst und geht der Frage nach, ob eine Aussage eines Menschen, der Hilfe sucht, wahr sein kann. Dass gerade dies von denen, die sich gerne als Experten auf dem Gebiet der Transsexualität sehen, nicht gemacht wird, lässt vermuten, dass ein wirkliches Interesse daran, transsexuellen Menschen zu helfen, nicht vorhanden ist. Dabei hätte man, wie so oft, aus der Geschichte lernen können.
At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. I was divine.
Auch der Anerkennung der Homosexualität als angeborene geschlechtliche Orientierung versuchte sich die Psychoanalyse übrigens zu widersetzen. Homosexualität wurde 1974 von der American Psychiatric Association, also von der Vereinigung der amerikanischen Psychiater, aus ihrem Krankheitenkatalog, dem Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, kurz DSM, gestrichen. Bis zu diesem Zeitpunkt galt Homosexualität als psychische Störung. Die Streichung aus dem DSM erfolgte 1974 gegen den Widerstand der amerikanischen Psychoanalytikervereinigung, die durch die Streichung erheblich an Renommee und Einfluss verlor.
1974 geschah das, was die Psychoanalytiker möglicherweise für Transsexualität bis heute befürchten. Wäre Transsexualität offiziell keine psychische Störung mehr, so würden auch hierzulande Psychoanalytiker an Einfluss und Bedeutung verlieren. Möglicherweise setzen sie sich deswegen nach wie vor dafür ein, dass Transsexualität als psychische Störung gilt.
Den Widerstand gegen die Entnahme der Homosexualität hielt die amerikanische psychoanalytische Gesellschaft übrigens bis 1991 aufrecht. Erst dann änderte die amerikanische psychoanalytische Gesellschaft ihre Meinung und entschuldigte sich offiziell für ihr Verhalten. Aus der von der Weltgesundheitsorganisation herausgegebenen Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, kurz ICD, wurde die Homosexualität erst 1992 mit der Publikation des ICD-10 entfernt. Die Streichung von Homosexualität aus dem DSM als psychische Störung in den 70ern war der Grundstein für die Möglichkeit homosexueller Menschen, glaubwürdig für ihre Rechte zu kämpfen. Warum sich in dieser Zeit Theorien entwickelten, transsexuellen Menschen noch bis heute das Leben schwer machen, ist schwer nachvollziehbar, aber dennoch Realität. Einer dieser Theoretiker war John Money.
Weil so ist es, weil, so ist es, weil, weil, weil. Möglichkeiten längst verbraten haben.
John Money bezeichnete sich als Psychologe und Sexologe. John Money stellte einige Theorien über Geschlechtsidentität und Geschlechterrollen auf, die insbesondere von Psychoanalytikern und Geschlechtsrollentheoretikern übernommen wurden. Die Theorien von John Money passten so gut in ihr Konzept der Geschlechtsidentitätsstörung. Sehr gut passte dazu die Theorie von John Money, dass Geschlechtsidentität nicht angeboren, sondern erlernbar und anerziehbar sei.
Diese unbewiesene Theorie findet sich leider in den meisten Gesetzgebungen, wie zum Beispiel im heute noch gültigen transsexuellen Gesetz in Deutschland und den medizinischen Standards zur Behandlung transsexueller Menschen wieder.
Seine Theorien veröffentlichte John Money 1972 mit dem Buch Man and Woman, Boy and Girl. In diesem erwähnte er auch den Fall von David Reimer. Durch den Fall David Reimer erlangte John Money später zweifelhafte Bekanntheit.
It makes it very exciting, don't you think, to live in an age of discovery of human personality this way.
David Reimer war ein Junge, der auf Beratung John Moneys als Mädchen aufgezogen wurde. David Reimers Penis war durch einen medizinischen Unfall verstümmelt worden und war nicht mehr zu retten. Da Geschlecht ja anerziehbar sei, so die Theorie von John Money und den Psychoanalytikern, wurde der Penis von David Reimer bei der Geburt in das Aussehen einer Vagina umgestaltet. David Reimer entwickelte entgegen der Theorie von John Money allerdings nie eine weibliche Geschlechtsidentität und nahm sich 2004 im Alter von 38 Jahren das Leben. David Reimer nahm sich das Leben, nachdem er Jahre zuvor erfahren hatte, was man ihm mit der Unterstützung durch John Money angetan hatte. Die Versuche, John Moneys Geschlecht anzuerziehen, schildert ausgerechnet die Mutter David Reimers als keinen Einzelfall.
And I asked, what happened to those people that the experiment had been done on? And he said, most of them committed suicide.
John Money hingegen erhielt 2 Jahre vor dem Tode David Reimers im Jahr 2002 noch die Magnus-Hirschfeld-Medaille durch die Deutsche Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Sexualforschung. Eine psychoanalytisch orientierte Gesellschaft natürlich. Diese Medaille wird für besondere Verdienste um Sexualwissenschaft und Sexualreform verliehen. Bis zuletzt leugnete John Money seine Fehler und behauptete, der Selbstmord David Reimers wäre aufgrund der Einflüsse einer antifeministischen Bewegung zustande gekommen. Dass dem nicht so war, konnte vor allem Milton Diamond zeigen. Milton Diamond ist Professor für Anatomie und reproduktive Biologie an der Universität Hawaii. Milton Diamond ist langjähriger Experte im Bereich der menschlichen Sexualität und Geschlechterforschung. Bekannt wurde Milton Diamond dadurch, dass er den Fall von David Reimer an die Öffentlichkeit brachte. Die Geschichte des Jungen, der als Mädchen aufgezogen wurde. Zusammen mit Dr. Keith Sigmundson kam Milton Diamond zu dem Ergebnis, dass die sogenannte Geschlechtsumwandlung David Reimers misslungen war, dass Geschlechtsidentität nicht anerziehbar ist.
Was ja eigentlich auch jedem Menschen klar sein könnte. Man muss einen Mann nicht zum Mann und eine Frau nicht erst zu einer Frau erziehen. Warum sollte man Menschen auch Geschlechtsrollenklischees aufzwingen? Was macht das für einen Sinn? Heutzutage muss ein transsexueller Mensch, um seinem Geschlecht gemäß leben zu können, von einem sogenannten Gutachter, nein, sogar von 2 unabhängigen Gutachtern und vom Gericht die Erlaubnis dafür holen, in seinem Geschlecht leben zu dürfen. Der Gutachter soll beurteilen, ob der transsexuelle Mensch tatsächlich fähig ist, im eigenen Geschlecht, das vom körperlichen abweicht, zu leben. Er soll also das Gehirngeschlecht des Patienten bestimmen. Und wie tut er das? Wieder einmal kommen hier klischeehafte Geschlechtsrollenvorstellungen zur Geltung. Überspitzt lässt sich Folgendes sagen. Hat ein Mensch lange blonde Haare und lackierte Fingernägel, so soll es eine Frau sein. Trägt der Mensch hingegen schwere Stiefel und hat kurze Haare, so darf sich der Mensch Mann nennen. Dann wird noch auf die geschlechtsspezifische Gestik geachtet und fertig ist das sogenannte transsexuellen Gutachten. Wenn der Mensch noch von Kindheitsproblemen berichten kann, ist es, um das Klischee zu erfüllen, ebenfalls von Vorteil, denn dann kann man leichter eine Störung diagnostizieren, eine sogenannte Geschlechtsidentitätsstörung. Und wenn ein Gutachter nicht mehr weiter weiß, dann lässt er die Menschen sich zum Spaß ausziehen. Ein transsexueller Mann beschreibt hier folgende Situation.
Zuerst einmal fing es damit an, dass er mich nicht mit männlicher Form anreden wollte. Er sagte, das dürfe er nicht. Dann musste ich der Reihe nach meine Lebensgeschichte erzählen. Familienauffälligkeiten und Entwicklung meiner Transsexualität. Schließlich kam dann nach knapp 2 Stunden Gespräch die Ankündigung, dass er mich nun körperlich untersuchen müsse. Das sei so gefordert. Wenn er das nicht machen kann, könne er kein Gutachten schreiben. Also habe ich mich meinem Schicksal ergeben und bin ihm ins Untersuchungszimmer gefolgt. Dann sagte er, dass bei der Untersuchung einer Frau eine weitere Frau im Zimmer sein müsse und holte mit meiner Zustimmung die Sekretärin in das Untersuchungszimmer. Schließlich kam dann der Punkt, wo ich mich ganz ausziehen musste. Er betrachtete mich dann in der Frontalansicht und hob sogar noch meinen Bauch an, damit er meine Scham frontal ohne Einschränkung sehen konnte. Danach konnte ich mich dann wieder anziehen und das Ganze war beendet.
Davon, dass der Gutachter den Mann auch als Mann behandelt, kann keine Rede sein. Dass ihm das noch gültige Transsexuellengesetz hier noch entgegenkommt, macht die Sache doppelt bitter. Transsexuelle Männer, also Männer, die mit Vagina und Gebärmutter geboren wurden, werden auch im medizinischen Alltag als Frauen behandelt und transsexuelle Frauen als Männer. So zeigt sich doch wieder, es wird bis heute geleugnet, dass es Menschen gibt, die mit Körpermerkmalen geboren werden, die ihrem Geburtsgeschlecht entgegenstehen. Ein gebürtiges Mädchen, das mit einem Penis und Hoden auf die Welt kam, wird zum Jungen erklärt. Ein Junge, der eine Gebärmutter in sich trägt, darf sich im Rahmen des transsexuellen Gesetzes als Frau behandeln lassen. Und das, obwohl dieses Gesetz eigentlich den Gedanken zur Grundlage hatte, dass die Genitalien eines Menschen im Zweifelsfall eben nicht geschlechtsbestimmend sind, sondern dass die Psyche oder das Gehirn als geschlechtsbestimmender anzusehen sind.
Dass das Geschlecht eines Menschen vom Einfluss der Hormone bestimmt wird, die in den ersten Wochen nach der Zeugung auf den Embryo einwirken, vermutet Günter Staller. Der Neuroendokrinologe Günter Staller und seine Mitarbeiter vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München überprüften die Hypothese, dass hormonelle Einwirkungen in den ersten Wochen der Schwangerschaft für Transsexualität mitverantwortlich sind. Dazu bestimmten die Forscher des Max-Planck-Institutes bei mehr als 100 transsexuellen Frauen das Verhältnis der Länge von Zeige zu Ringfinger. Die Differenz ist umso größer, je weniger männliche Geschlechtshormone in der 7. Schwangerschaftswoche auf das Embryo einwirkten. Bei transsexuellen Frauen fanden die Forscher eine andere Relation der Fingerlänge als bei Männern. Die Fingergröße der transsexuellen Frauen entsprach in etwa der von nicht-transsexuellen Frauen. Das zeigt, dass transsexuelle Frauen im Mutterleib den gleichen geringen Mengen Androgen ausgesetzt waren wie nicht-transsexuelle Frauen. Doch dass Hormone die einzigen Einflussfaktoren bei der Entwicklung eines geschlechtlichen Gehirns sind, wird inzwischen von Wissenschaftlern angezweifelt. Es gibt neue Anzeichen dafür, dass das menschliche Gehirn sich viel früher in eine männliche und weibliche Richtung entwickelt als bisher angenommen. Nämlich schon bevor Sexualhormone zum Tragen kommen. Biologen beginnen jetzt langsam zu verstehen, dass Hormone nicht als die einzig bestimmende Größe im Zusammenhang mit der Geschlechtsidentität des Gehirns gesehen werden können. Vielmehr ist es wahrscheinlich so, dass männliche und weibliche Gehirne bereits schon vor dem Einfluss von Geschlechtshormonen beginnen dürften, sich in männlich und weiblich zu trennen.
Es gibt zwar viele Anzeichen dafür, dass Hormone für die Geschlechtsidentität menschlicher Gehirne verantwortlich sind, aber das ist bei weitem nicht alles.
Sagt Eric Villain, Genetiker der University of California. Die neuen Erkenntnisse über genetische Faktoren im Zusammenhang mit der Geschlechtsentwicklung von Gehirnen könnten Erklärungen für Transsexualität liefern. Und vielleicht könnten solche neue Erkenntnisse zu medizinischen Tests führen, die es erlauben würden, festzustellen, ob ein neugeborenes Kind sich später als Mann oder Frau versteht. Eric Villain hofft herauszufinden, ob es eine genetische Grundlage für Transsexualität gibt. Studien über die Verhältnisse in Familien haben zu Untersuchungen geführt, die der Frage nachgehen, inwieweit genetische Faktoren eine Rolle spielen können.
Einige der Gene, die bei Männern und Frauen im Gehirn unterschiedlich sind, können bei Transsexuellen vertauscht sein.
Vermutet Eric Villain. Erste Untersuchungen beschäftigen sich nun mit drei Genen, die auf den Geschlechtschromosomen zu finden sind.
Da gibt es dieses Stigma, dass Transsexualität eine Wahl des Lebensstils ist. Es könnte sehr befreiend für Sie sein, falls wir zeigen können, dass es für Transsexualität eine genetische oder biologische Grundlage gibt.
What we start to know is about sexual dimorphisms in the brain structures. That some structures have different size or different patterns between males and females.
Radiologen der Uni Essen haben festgestellt, das Gehirn transsexueller Frauen reagiert typisch weiblich auf visuelle erotische Stimuli. In einer Studie mit funktioneller Magnetresonanztomographie zeigte sich eher ein weibliches Aktivierungsmuster der verschiedenen Gehirnareale. Diese Beobachtung haben Radiologen der Uni Essen gemacht. Untersucht wurden je 12 nicht-transsexuelle Männer und Frauen sowie 12 transsexuelle Frauen. Die Radiologen der Uni Essen spielten Versuchspersonen während einer Magnetresonanztomographie des Gehirns Filmsequenzen mit erotischem Inhalt vor. Es ist bekannt, dass sich zwischen Männern und Frauen in der Magnetresonanztomographie Unterschiede zeigen, wenn erotische Stimuli gegeben werden. So wird bei Männern durch erotische Stimuli das limbische System stärker aktiviert als bei Frauen. Was bei Männern stärker aktiviert wird, sind vor allem Regionen im Hypothalamus, in den Mantelkernen und im Inselkortex. Bei den transsexuellen Frauen, also bei denen, die mit Penis und Hoden geboren wurden, gab es diese spezifische männliche Aktivierung des limbischen Systems nicht. Die Gehirne der transsexuellen Frauen reagierten also auf erotische Stimuli, genau wie die Hirne von nicht-transsexuellen Frauen. Die Radiologen können also das, was sie transsexuellen Frauen angeben, dass sie sich nämlich wie im falschen Körper empfinden, anhand der Aktivierung des Gehirns auf erotische Stimuli bestätigen. Trotz des männlichen Körpers, trotz männlicher Hormone, reagieren die Gehirne transsexueller Frauen wie ganz normale Frauengehirne. Dass dies nicht weiter verwundert, da transsexuelle Frauen im Gegensatz zu ihrem männlichen Körperbau nämlich anatomisch weibliche Gehirne haben, konnten übrigens andere Wissenschaftler zeigen. Die Wissenschaftler Zhu, Hoffmann, Goren und Swab untersuchten 1997 Gehirne von transsexuellen Frauen und entdeckten dabei Folgendes.
Dass die Größe der zentralen Unterteilung des BSTC, ein Bereich des Gehirns, der essentiell für das geschlechtliche Verhalten ist, bei Männern größer ist als bei Frauen. In transsexuellen Frauen wurde ein BSTC der Größe wie bei nicht-transsexuellen Frauen gefunden. Unsere Studie ist die erste, die eine weibliche Gehirnstruktur in genetisch männlichen Transsexuellen zeigt.
Oder einfach ausgedrückt, die untersuchten transsexuellen Frauen hatten alle anatomisch weibliche Gehirne. Noch einmal Dr. Heino Meyer-Balburg, Professor an der Universität Columbia, zu diesen Erkenntnissen.
Wenn Sie meinen, gibt es Frauen, die mit einem Penis geboren werden, aber im Gehirn anders eingerichtet sind, nicht männlich eingerichtet sind, dann sieht es so aus, dass es zumindest einige solcher Individuen gibt.
Transsexuelle Frauen, also Frauen mit Penis und Hoden, haben ein anatomisch weibliches Gehirn. Transsexuelle Frauen sind also Frauen, weil sie ein weibliches Gehirn haben. Frauen, bei denen das Geschlecht des Gehirns vom Geschlecht des Körpers abweicht. Transsexuelle Frauen sind Frauen, die mit den falschen Fortpflanzungsorganen geboren werden.
Es geht darum, dass sie nicht ein Gehirn haben, so wie sie Herz, Lunge, Leber haben, sondern dass sie ihr Gehirn sind. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, ihre Identität, das, was sie als sie ausmacht. Das ist ihr Gehirn.
If you were to meet someone who didn't know you and they said to you, are you a boy or a girl, what would you say?
A girl.
There was a war. Was there a war? Didn't it threaten to be wetting us in our beds? Brother, if it did, and it did, we should think souls for selling all our papers and paperless. We killed the storm by standing underneath the eaves' strife. My heart is full, my heart. still, and it would take more than a foggy mind to drown it.
Noch einmal sollen hier die Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie aus dem Jahr 2003 Platz finden. Diesmal allerdings mit kurzen Kommentaren.
Der Wunsch, dem anderen Geschlecht anzugehören.
Und?
Das Unbehagen über das eigene Geschlecht.
Ist es nicht vielmehr umgekehrt, nämlich dass ein Kind einfach nur sein Wissen äußert, nämlich das Wissen darüber, welchem Geschlecht es eigentlich angehört?
Bevorzugtes Tragen der Kleidung des anderen Geschlechts oder Nachahmung eines Erscheinungsbildes des anderen Geschlechts?
Müsste es nicht heißen, Tragen der Kleidung des eigenen Geschlechts?
Dringliche und andauernde Bevorzugung der gegengeschlechtlichen Rolle im Spiel oder anhaltende Fantasien, dem anderen Geschlecht anzugehören.
Ist es nicht völlig normal, dass sich ein Mädchen eher wie ein Mädchen verhält und ein Junge wie ein Junge? Was soll daran eine Fantasie sein?
Intensiver Wunsch, an den für das andere Geschlecht typischen Spielen und Aktivitäten teilzunehmen.
Wäre es nicht richtiger, von Folgendem zu sprechen? Vom Wunsch, an den für das eigene Geschlecht typischen Spielen und Aktivitäten teilzunehmen?
Starke Präferenz von gegengeschlechtlichen Spielkameraden.
Könnte es nicht sein, dass Mädchen gerne mit Mädchen spielen und Jungs mit Jungs?
Bei Jungen? Wunsch nach Verschwinden der männlichen Genitalien. Äußerung, dass es schöner wäre, keinen Penis zu haben.
Wie viele Mädchen wünschen sich einen Penis?
Bei Mädchen? Abneigung im Sitzen zu urinieren. Versicherung, dass sie einen Penis hat oder einer bei ihr wachsen wird.
Wird es nicht für die Mehrheit der Jungen völlig normal sein, sich einen Penis zu wünschen?
Oh, Memory. All ears and eyes. Preserving, pruning, preening every leaf of every lie. It's not my fault, it's not your fault, if every fault should find its way into our suppers.
Zurzeit wird in Deutschland immer noch nicht anerkannt, dass Transsexualität eine körperliche Störung ist. Es wird immer noch nicht anerkannt, dass transsexuelle Frauen Frauen sind, Frauen, die dummerweise mit Penis und Hoden geboren wurden. Obwohl das Bundesverfassungsgericht sich bereits 1978 äußerte, dass das Gehirn bzw. die Psyche eines Menschen als geschlechtsspezifischer anzusehen ist als der Körper.
Es müsse aber heute als gesicherte medizinische Erkenntnis angesehen werden, dass die Geschlechtlichkeit eines Menschen nicht allein durch die Beschaffenheit der Geschlechtsorgane und Geschlechtsmerkmale bestimmt werde, sondern auch durch die Psyche. Die Rechtsordnung dürfe diese Gegebenheiten nicht unberücksichtigt lassen, weil sie in gleichem, wenn nicht sogar in stärkerem Maße als die körperlichen Geschlechtsmerkmale die Fähigkeiten des Menschen zur Einordnung in die sozialen Funktionen der Geschlechter bestimmen und weil Gegenstand der auf das Geschlecht abstellenden Rechtsnormen eben diese sozialen Funktionen seien.
Es ist so einfach, wissenschaftliche Erkenntnisse anzuerkennen. Aber bisher verhinderte dies unter anderem der Widerstand der psychoanalytisch geprägten Gesellschaft, die sich Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung nennt.
Es ist kaum zu glauben, wie eine deutsche sexualwissenschaftliche Gesellschaft weiterhin eine Sichtweise vertritt, die in sich so paradox wie inkonsequent ist. Zur Verdeutlichung. Die bisherigen rechtlichen und medizinischen Verfahren sollten ursprünglich dem Wissen Rechnung tragen, dass die Psyche im Zweifelsfall als geschlechtsbestimmender anzusehen ist als körperlich sichtbare Merkmale. In der Praxis der Behandlung wird aber nun genau das Gegenteil gemacht. So basieren die medizinischen und rechtlichen Verfahren auf einer anderen Grundlage der Geschlechtsbestimmung, den sichtbaren körperlichen Merkmalen. Wie aber geht das zusammen? Lassen sich zwei sich gegenseitig ausschließende Annahmen auf einen gemeinsamen Nenner bringen? Wohl kaum. Genau hier liegt begründet, warum transsexuelle Menschen heute noch so viel Leid erfahren müssen. Sie sind der Beliebigkeit und Willkür ausgeliefert. Es wäre alles einfacher, wenn sich Menschen freimachen würden von Ideologien, Thesen und Annahmen, die den Menschen in seinem geschlechtlichen Selbst nicht respektieren wollen. Ein Mensch ist, was er ist. Wenn ein Mensch sein Gehirn ist, wie der Neurologe Manfred Spitzer sagt, wenn Geschlecht im Zweifelsfall nichts mit den körperlichen sichtbaren Merkmalen zu tun hat, wie bereits in den 70ern bekannt war, wenn es also Mädchen gibt, die mit Penis und Hoden geboren werden und Jungs mit Gebärmutter, so sollte dies eine Gesellschaft akzeptieren. Dieses Wissen sollte in den Gesetzen und Regelungen berücksichtigt werden. Und gerade diejenigen, die hier durch ihre Tätigkeit auf dem Gebiet der sogenannten Sexualwissenschaft mehr von dieser Thematik verstehen sollten, wären hier gefordert, sich stark zu machen für einfache Regelungen. Regelungen, die helfen könnten, den Realitäten besser gerecht zu werden. Sie sind ihr Gehirn. Ein Mensch ist, was er ist. Eine transsexuelle Frau, die mit Penis und Hoden geboren wurde, ist eine Frau. Ein transsexueller Mann, der mit Vagina und Gebärmutter auf die Welt kam, ist ein Mann.
Selbst wenn wir dies erreichten, selbst wenn wir erreichten, dass Menschen als das angesehen werden, was sie sind, dass akzeptiert wird, dass Jungs auch mit einer Gebärmutter geboren werden können und Mädchen mit einem Penis und Hoden, dann wären wir doch erst so weit wie Magnus Hirschfeld vor 100 Jahren, am Anfang unserer Geschichte. Transsexuelle Menschen müssen die Möglichkeit haben, ohne sich als verrückt erklären lassen zu müssen, also ohne ein Gutachterverfahren, ihren Vornamen und ihren Geschlechtseintrag ändern zu lassen. Was ist daran so kompliziert? Was ist an dem Recht auf das eigene Geschlecht so kompliziert? Was ist an Menschenrechten so kompliziert? Was ist so kompliziert, dass Menschen nicht als das gesehen werden dürfen, was sie sind? Es gab schon viele Namen dafür, öffentlich zu rechtfertigen, Menschen aufgrund von Äußerlichkeiten zu diskriminieren. Die Namen ändern sich, der Geist bleibt. Doch daran, dass Jungs auch mit einer Gebärmutter geboren werden können und Mädchen mit einem Penis und Hoden, daran kann auch dieser Geist nichts ändern. Das ist Natur. Aber ihr, die ihr diesen Beitrag hört, ihr könnt etwas ändern. Ihr könnt dafür einstehen, dass diese Diskriminierung ein Ende hat. Ihr könnt etwas dafür tun, dass Menschen in Deutschland und sonst wo auf der Welt nicht mehr aufgrund ihres Aussehens diskriminiert werden oder sonst einem Grunde. Eine Welt, in der andere aufgrund angeborener Andersartigkeit verachtet und diskriminiert werden, ist keine Welt, in der wir leben wollen. Oder?